stell dir vor, du sollst quasi eine globale Bewegung gründen. Dein Businessplan. Du schickst deine allerersten Mitarbeiter völlig ohne Geld los. Du verbietest ihnen jegliches Reisegepäck und du versprichst ihnen hochoffiziell, dass sie von ihren eigenen Familien gehasst, in der Öffentlichkeit blutig ausgepeitscht und am Ende hingerichtet werden.
Ja, das klingt wirklich nach dem schlechtesten Marketing-Pitch der gesamten Menschheitsgeschichte.
Absolut und gleichzeitig paradoxerweise nach dem erfolgreichsten. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen sehr ausführlichen Betrachtung. Wir nehmen heute die historischen Ereignisse rund um die ersten Entsendungen im Matthäus-Evangelium, also ganz genau gesagt die Kapitel 10 und 11, mal akribisch unter die Lupe.
Genau, und wir stützen uns dabei auf die Vorlesungen und Analysen von Dr. Craig Keener. Unser Ziel heute ist es, diese wirklich radikalen Strategien und die völlig unerwarteten Paradoxien dieser ersten Mission zu entschlüsseln.
Weil es ja ein Thema ist, das absolut kontraintuitiv ist.
Richtig. Wir schauen uns an, wie eine Bewegung von einer einzigen Person auf eine ganze Gruppe skaliert wird, aber halt unter Bedingungen, die wirklich jedem modernen Unternehmensberater schlichtweg die Haare zu Berge stehen lassen würden.
Oh ja. Wir müssen heute klären, warum diese Boten ohne jeglichen Besitz in eine feindliche Welt geschickt wurden und warum selbst die treuesten Anhänger der Bewegung in tiefste Sinnkrisen stürzten.
Und vor allem, wie unsere menschlichen Erwartungen an Macht, an Religion und Kontrolle hier ja komplett auf den Kopf gestellt werden.
Und genau deshalb ist das für dich, ja, du, der uns gerade zuhört heute, so extrem relevant. Es geht hier nämlich im Kern um ein fundamentales menschliches Problem. Was passiert eigentlich, wenn unsere tiefsten, unerschütterlichsten Erwartungen daran, wie die Welt oder meinetwegen auch wie Gott funktionieren sollte, auf eine völlig andere, ungeschönte Realität prallen?
Das ist die große Frage.
Aber bevor wir in diese harten Realitäten eintauchen, müssen wir, glaube ich, erstmal das Warum klären.
Genau, das Motiv.
Richtig. Warum wird diese Mission überhaupt gestartet? Das fundamentale Motiv, das in den Texten beschrieben wird, ist tiefes Mitgefühl. Jesus sieht diese Menschenmassen und beschreibt sie als, und das ist ein Zitat, Schafe ohne Hirten.
Und da muss man gleich einhaken. Dieses Bild der Schafe ohne Hirten, das ist weit mehr als nur, naja, so eine nette ländliche Poesie.
Okay.
Das ist ein massives politisches und spirituelles Statement. Wer die historischen Texte damals kannte, der hört hier sofort den Propheten Hesekiel aus dem Alten Testament heraus. Speziell Kapitel 34.
Ah, okay, verstehe.
Im alten Israel war das nämlich eine vernichtende Kritik. Die Anführer, also die Könige und Priester, die ja eigentlich die Hirten sein sollten, haben völlig versagt. Sie haben sich selbst gemästet und die Herde komplett im Stich gelassen. Das Volk ist orientierungslos, verstreut und eben schutzlos.
Und aus diesem tiefen Mitgefühl über dieses historische Versagen heraus entsteht für Jesus ein ganz simples, fast schon rein logistisches Problem, oder?
Genau. Ein mathematisches Problem, könnte man sagen.
Überleg mal. Jesus ist in dieser historischen Situation ja an einen physischen Körper gebunden. Selbst wenn er sich völlig verausgabt, also jeden Tag, sagen wir mal, zwei Menschen wirklich intensiv erreicht, dann sind das nach 20 Tagen gerade mal 40 Menschen.
Das ist reine Addition.
Richtig. Um aber eine ganze Region, ein ganzes Volk zu erreichen, braucht man Multiplikation. Das System muss irgendwie skalieren. Und der Text formuliert das ja so. Man braucht mehr Arbeiter für die Ernte. Also wählt Jesus 12 Apostel aus, um diese Multiplikation zu starten. Und die Zahl 12 ist hier ja alles andere als ein Zufall.
Ganz und gar nicht. Wenn Jesus 12 Männer auswählt, dann ruft das in der damaligen jüdischen Kultur sofort Assoziationen an die 12 Stämme Israels hervor.
Stimmt, natürlich.
Wir wissen aus historischen Funden, also etwa den Schriftrollen vom Toten Meer, dass es damals verschiedene jüdische Gruppierungen gab, die sich als Erneuerungsbewegung verstanden. Sie sahen sich quasi als den gerechten Überrest, aus dem Gott sein Volk von Grund auf neu aufbauen würde.
Diese 12 auszuwählen ist also ein unübersehbares Zeichen. So nach dem Motto, hier beginnt jetzt eine fundamentale Erneuerung Israels.
Exakt so.
Der Mechanismus dahinter basiert ja auf einem faszinierenden Konzept aus dem damaligen Judentum, dem sogenannten Scholiach.
Richtig, der Scholiach.
Und das lässt sich, glaube ich, am besten als ein bevollmächtigter Bote übersetzen.
Das Entscheidende beim Schrulliach ist aber, dass seine Autorität nicht im geringsten von seiner eigenen Stellung abhängt, sondern ausschließlich von dem, der ihn gesendet hat.
Genau. Die Autorität liegt beim Sender, nicht beim Boten. Und hier gibt es ein paar historische Details, die ich extrem spannend fand. Wenn man sich die Namen dieser ersten Boten mal ansieht, also ich habe mich immer gefragt, warum gibt es im Neuen Testament eigentlich so extrem viele Frauen namens Maria oder Männer, die Simon oder Judas heißen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Die Antwort ist erstaunlich banal, weil das schlicht die häufigsten aller Weltsnamen im damaligen Galiläa waren. Das war das Äquivalent zu, weiß ich nicht, Thomas oder Michael heute. Und ein kurzer Exkurs, weil mich das echt umgehauen hat. Wusstest du, dass James im Englischen eigentlich ein krasser Übersetzungsfehler für den hebräischen Namen Jakobus ist?
Ja, Jakob, richtig.
Genau. Oder dass der Name Judas Iskariot, der ja später so berüchtigt wurde, vermutlich einfach nur der Mann aus der Stadt Keriot bedeutet.
Und diese Details sind enorm wichtig,
ja,
weil sie den Text eben in dieser dreckigen, staubigen Realität des ersten Jahrhunderts verankern. Das sind keine erhabenen mythologischen Helden mit klangvollen Namen, die irgendwie vom Himmel gefallen sind. Es sind die gewöhnlichsten Namen, die man damals finden konnte. Handwerker, Fischer.
Aber genau hier, da hakt es bei mir ein bisschen. Lass uns doch mal bei dieser Analogie zur modernen Wirtschaft bleiben.
Okay.
Das ist doch so, als würde ein Gründer vom reinen Direktvertrieb auf ein Franchise-Modell umstellen. Du gibst deinen Namen, deine Marke und, ja, deine gesamte Autorität an völlig Fremde weiter.
Stimmt.
Das Risiko für einen katastrophalen Reputationsschaden ist da doch gigantisch. Wenn das hier wirklich die ultimative spirituelle Rettungsmission für die gesamte Menschheit ist, warum um alles in der Welt vertraut man die absolute Autorität eines Schrulliach dann Leuten an, die völlig fehlerhafte, teils ungebildete Menschen mit absoluten Allerweltsnamen sind?
Weil das genau der Kern dieses Schrulliach-Prinzips ist. Denk dieses Franchise-Modell mal zu Ende. Wenn du einen Boten aussendest, um deine Botschaft zu verkünden, dann darf der Bote einfach nicht lauter strahlen als die Botschaft selbst.
Ah, okay.
Wenn Jesus jetzt brillante, fehlerlose Aristokraten oder charismatische Superstars ausgesendet hätte, wäre die Botschaft ja sofort verfälscht worden. Die Leute hätten schlichtweg den Boten für den Retter gehalten.
Sie hätten den Filter für die Quelle gehalten.
Genau das. Indem er völlig gewöhnliche, fehlerhafte Menschen nimmt, zwingt er die Zuhörer quasi dazu, die Macht eben nicht im Instrument zu suchen, sondern in der Quelle. Die Schwäche der Boten ist der beste Garant dafür, dass der Sender immer im Mittelpunkt bleibt.
Okay, das leuchtet ein. Der Sender bleibt im Fokus. Und die Macht, die diesen Boten übertragen wurde, war ja historisch betrachtet enorm. Sie wurden bevollmächtigt, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben.
Ja, eine unvorstellbare Autorität.
Und wenn du jetzt jemanden mit solchen übernatürlichen Fähigkeiten losschickst, würdest du als Stratege doch sofort sagen, die müssen reisen wie VIPs, die brauchen Bodyguards, ein riesiges Budget und die besten Unterkünfte.
Würde man denken, ja.
Aber die Realität, in die Jesus sie da schickt, ist das exakte Gegenteil. Wir kommen hier zu den Packlisten für diese erste Missionsreise. Und diese Liste ist nicht nur kurz, sie ist absurd leer.
Sie existiert im Grunde nicht. Also, die strikten Regeln lauteten, kein Silber, kein Gold, kein Kupfer im Gürtel, keine Vorratstasche, nicht einmal zwei Mäntel oder ein paar Ersatzsandalen.
Krass.
Und zur historischen Einordnung muss man wissen, es gab damals die sogenannten kynischen Philosophen.
Davon habe ich schon mal gehört.
Das waren Wanderprediger, die für ihren extremen Minimalismus und ihre Bedürfnislosigkeit berühmt waren. Aber, und das ist der Punkt, selbst diese Hardcore-Minimalisten hatten zumindest einen Bettelsack für ein bisschen Brot dabei.
Wahnsinn.
Die Apostel Jesu mussten noch reduzierter reisen. Sie durften buchstäblich nichts mitnehmen, was ihnen auch nur für einen einzigen Tag Unabhängigkeit garantiert hätte.
Das ist ja wie die heutige Gig-Economy, nur komplett ohne soziales Auffangnetz und ohne Bezahlung. Sie waren zu 100% abhängig von der Gastfreundschaft völlig fremder Menschen.
Richtig.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass Gastfreundschaft im antiken Mittelmeerraum eine absolute Grundtugend war. Wenn du heute in eine westliche Großstadt fährst und ohne Geld bei jemandem klingelst, ruft der im Zweifel die Polizei.
Ja, in antiken ländlichen Kulturen war das völlig anders.
Aber dennoch, die Regel lautete, wer diesen Boten aufnimmt und sei es nur, indem er ihm einen Becher kaltes Wasser gibt, der nimmt den Sender auf. Und wenn eine Stadt sie ablehnt, dann sollten sie den Staub von ihren Füßen schütteln.
Und dieses Staubschütteln, das ist eine Geste von unglaublicher Wucht.
Inwiefern?
Streng fromme Juden taten das normalerweise nur, wenn sie aus heidnischen, also nicht jüdischen Gebieten zurück ins Heilige Land kamen. Sie streifen dann symbolisch den profanen, unreinen Staub ab. Dass diese jüdischen Apostel dies nun aber bei galiläischen, also bei jüdischen Städten tun sollten, war ein unerhörter Affront.
Oh, wow.
Es bedeutete, wenn ihr diese Botschaft des Reiches Gottes ablehnt, seid ihr nicht länger Teil des heiligen Volkes. Ihr macht euch selbst zu etwas Profanem.
Das ist eine harte Ansage. Aber der Kern dieses extremen Leichtgepäcks ist ja vor allem dieser radikale Test des Vertrauens. Der Sender verspricht, dass er seine Boten durch die Menschen versorgt, zu denen sie gehen.
Ja, und dazu teilt Dr. Kina in seiner Analyse zwei, wie ich finde, extrem eindrückliche persönliche Geschichten, um genau diesen Mechanismus der Versorgung zu illustrieren.
Erzähl mal.
Also er erzählt von einer Zeit in seinem Leben, in der er sein gesamtes Einkommen verlor. Er hatte buchstäblich nur noch einen einzigen Dollar auf der Bank.
Puh.
Gleichzeitig war er aber eine Verpflichtung eingegangen, 15 Dollar für den Unterhalt eines Patenkindes in Kalkutta zu bezahlen. Er saß nachts da, völlig verzweifelt, das Geld war einfach weg. Und dann klopfte es spät abends an seine Tür. Jemand stand draußen, der sich unerklärlich gedrängt fühlte, ihm genau in diesem Moment 25 Dollar vorbeizubringen.
Ernsthaft?
Ja, er konnte das Patenkind bezahlen und hatte sogar noch etwas Geld für Lebensmittel übrig.
Wahnsinn.
Und die zweite Geschichte ist fast noch verrückter. Nach seiner Promotion brauchte er Geld für eine Wohnung. Er brauchte nämlich Platz für seine zehntausenden Recherche-Karteikarten. Er ist ja Akademiker.
Ja, klar.
Er setzte sich also hin und rechnete den exakten, krummen Betrag aus, den er zum Überleben und für diese Miete brauchte. Weniger als 24 Stunden später rief der Verlag Intervarsity Press an.
Okay.
Sie boten ihm einen Buchvertrag an und der Vorschuss, den sie ihm völlig unaufgefordert anboten, entsprach auf den Dollar genau seinem ausgerechneten Bedarf.
Das ist fast schon unheimlich. Aber warum erzählt Kina das?
Diese Geschichten sind deshalb so wichtig, weil er daraus eine sehr präzise theologische Schlussfolgerung zieht. Es geht hier absolut nicht darum, dass Gott eine Art himmlischer Geldautomat ist, der dir deine Luxuswünsche erfüllt, wenn du nur fest genug glaubst.
Sondern?
Der Punkt ist, der Sender versorgt exakt das, wozu er den Boten berufen hat. Und wenn wir das historisch einordnen, müssen wir ganz klar das sogenannte Wohlstandsevangelium davon abgrenzen.
Das Wohlstandsevangelium, das ist diese moderne, transaktionale Idee, oder? Die vor allem so seit den 1950er Jahren sehr populär ist. Nach dem Motto, wenn ich bete und glaube, dann macht Gott mich reich und gesund.
Genau das. Und das ist eine völlige Verdrehung der Texte. Wenn wir auf Leute wie den heiligen Franziskus von Assisi oder den historischen Missionar Hudson Taylor schauen, dann sehen wir das genaue Gegenteil. In fast allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte erwartete man eigentlich, dass spirituell bevollmächtigte Menschen deshalb nah bei Gott sind, weil sie freiwillig ein radikal einfaches, abhängiges Leben führen.
Die Verletzlichkeit ist die Botschaft.
Exakt.
Warte mal, da muss ich aber trotzdem echten Widerspruch anmelden. Das klingt ja alles sehr romantisch. Aber in der harten Realität ist das doch einfach nur, naja, leichtsinnig.
Findest du?
Ja. Stell dir doch mal vor, du gehst ohne Geld, ohne Essen und ohne Ersatzkleidung auf einen wochenlangen Fußmarsch. Es gibt doch einen extrem schmalen Grat zwischen großem Glauben und völliger, naiver Verantwortungslosigkeit. Warum zwingt der Sender seine Boten in diese extreme physische Verletzlichkeit? Warum gibt er ihnen nicht wenigstens ein kleines Startkapital, damit sie den Kopf frei haben für die eigentliche Mission?
Das ist ein verständlicher Einwand. Aber weil jede Form von finanziellem oder materiellem Puffer die Kernbotschaft sofort korrumpiert hätte.
Wie meinst du das?
Wenn du eigene Ressourcen hast, dann beginnst du unweigerlich, auf deine Ressourcen zu vertrauen und eben nicht auf den, der dich gesendet hat. Die Botschaft, die diese 12 predigen sollten, lautete: Das Reich Gottes ist angebrochen, Gott ist der ultimative Versorger und Herrscher.
Okay.
Wie hätten sie den Menschen denn glaubhaft erklären sollen, dass sie ihr ganzes Leben völlig Gott anvertrauen sollen, wenn sie selbst mit vollen Goldtaschen und doppelten Absicherungen anreisen? Ihre absolute physische Abhängigkeit war quasi der laute, sichtbare Beweis für die spirituelle Realität, die sie da verkündeten.
Verstehe. Aber diese finanzielle und materielle Schutzlosigkeit, die wir hier besprechen, ist ja eigentlich nur die eine noch relativ harmlose Seite der Medaille.
Oh ja.
Wenn man ohne jegliches Gepäck reist, reist man leicht. Aber wenn man völlig ohne Schutz reist, ist man eben auch physisch total ungeschützt. Und das bringt uns zur brutalsten Vorhersage dieser gesamten Mission. Wenn du als harmloses Schaf in die Wildnis gehst, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis du auf Raubtiere triffst. Und Jesus kündigt ihnen klipp und klar an, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.
Und diese Wölfe, das muss man betonen, waren keine metaphorischen Hindernisse, sondern sehr reale, physische und soziale Bedrohungen.
Ja.
Die historischen Aufzeichnungen zeigen uns, wie konkret diese Gefahr wirklich war. Jesus spricht hier unter anderem von den lokalen Gerichten in den damaligen Synagogen. Wenn du dort wegen deiner Botschaft als religiöser Unruhestifter oder als Ketzer verurteilt wurdest, dann lautete das Urteil oft auf die maximalen 39 Peitschenhiebe.
Und überleg dir mal, was das bedeutet. Wir reden hier nicht von ein paar Schlägen mit dem Rohrstock beim Direktor in der Schule.
Nein, überhaupt nicht.
Die Aufzeichnungen beschreiben, dass dafür ein spezieller Riemen aus massivem Kalbsleder verwendet wurde. Der Verurteilte wurde entkleidet und an eine steinerne Säule gefesselt. Jeder einzelne Schlag riss die Haut auf. Es war eine Folter, die Menschen oftmals gar nicht überlebten oder die sie für den Rest ihres Lebens verkrüppelte.
Und der Apostel Paulus schreibt später in seinen eigenen Briefen, dass er diese 39 Hiebe ganze 5-mal durchleiden musste. 5-mal.
Unvorstellbar. Und dazu kommt ja noch, dass Jesus prophezeit, dass diese Botschaft tiefste Risse direkt durch die eigenen Familien treiben wird. Kinder werden sich gegen Eltern wenden, Geschwister gegen Geschwister.
Ja. Und inmitten dieser absolut grauenhaften Aussichten liefert Jesus dann aber eine theologische Verankerung, die das überhaupt erst erträglich macht. Und zwar die unumstößliche Souveränität Gottes im Leid.
Wie erklärt er das?
Er verwendet das Beispiel eines Sperlings. Ein Sperling kostete damals ein Asarion.
Das war eine Kupfermünze, oder?
Genau, eine winzige Kupfermünze, mathematisch gesehen weniger als ein 1/16 eines Dinars. Das war nicht einmal der Gegenwert für eine einzige Stunde ungelernte Arbeit. Ein Sperling war also praktisch wertlos.
Okay.
Und Jesus sagt, nicht ein einziger dieser wertlosen Vögel fällt tot auf die Erde, ohne dass Gott es weiß. Ja, er sagt selbst, die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt.
Das ist ein starkes Bild.
Und man muss das im Kontrast zur antiken Welt sehen. Die Griechen und Römer glaubten ja an ein blindes, extrem launisches Schicksal. Die Götter würfelten quasi mit dem Leben der Menschen. Hier aber wird klipp und klar gesagt, selbst im Moment der blutigsten Verfolgung geschieht absolut nichts außerhalb von Gottes Wissen und Rahmen.
Und das gipfelt dann in dieser berühmten, aber wie ich finde oft furchtbar missverstandenen Aufforderung, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert.
Ja, das Zitat kennt fast jeder.
Aber wenn wir das heute hören, denken wir an jemanden, der einen nervigen Chef hat oder, weiß nicht, chronische Rückenschmerzen und dann seufzt und sagt, tja, jeder hat halt so sein Kreuz zu tragen.
Genau, das ist fast schon ein Sprichwort geworden.
Aber stell dir mal vor, du lebst im ersten Jahrhundert und hörst diesen Satz. Für diese Menschen war das doch keine spirituelle Metapher. Das war das reale, alltägliche, brutale Bild eines nackten, blutüberströmten Mannes, der unter dem Gejohle des Mobs den schweren, horizontalen Holzbalken zu seiner eigenen, qualvollen Hinrichtungsstätte schleppt.
Richtig. Das war die absolute Realität.
Und jetzt lass uns mal ganz ehrlich sein. Du verlierst deinen Besitz. Deine eigene Familie hasst dich. Du wirst in der Synagoge blutig ausgepeitscht und am Ende verlangt der Chef, dass du dein eigenes Hinrichtungswerkzeug trägst.
Ja.
Das ist der mit Abstand schlechteste Rekrutierungspitch der Menschheitsgeschichte. Warum sollte irgendein Mensch bei klarem Verstand zu so etwas Ja sagen?
Rein weltlich betrachtet ergibt das natürlich null Sinn. Es ist völliger Wahnsinn. Aber, und das ist das große Aber, hier offenbart sich die ewige Perspektive, die das Christentum radikal von allem anderen unterscheidet.
Nämlich?
Es geht um den ultimativen Wert des Bekenntnisses. Jesus gibt ein Versprechen, das die Dimension von Leben und Tod völlig sprengt. Er sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Okay, das ist die Gegenleistung.
Genau. Und Dr. Kina illustriert das wirklich genial mit der Geschichte von Stephanus, dem ersten christlichen Märtyrer.
Was passiert da?
Als Stephanus von einem wütenden Mob gesteinigt wird, blickt er kurz vor seinem Tod in den Himmel. Und die Texte berichten, dass er Jesus dort stehen sieht.
Stehen, nicht auf einem Thron sitzen.
Deutung hier ist gewaltig.
Ah, ich glaube, ich verstehe.
Während die korrupten irdischen Richter Stephanus verurteilen und steinigen, erhebt sich der himmlische Richter von seinem Thron, um Stephanus zu rechtfertigen. Und diese ewige kosmische Sicherheit ist letztlich der einzige Grund, warum Menschen diesen scheinbar so schlechten Pitch überhaupt akzeptierten.
Wow, das ist ein unfassbar starkes Bild. Der himmlische Richter, der aufsteht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn der Gegenwind so extrem ist, wenn die Verfolgung so physisch spürbar wird, dann ist es doch kein Wunder, dass selbst die größten spirituellen Giganten irgendwann ins Wanken gerieten.
Absolut.
Und das führt uns zu einem der für mich spannendsten psychologischen Momente in diesem Text, dem Zweifel von Johannes dem Täufer.
Ja, eine extrem wichtige Passage.
Frag dich mal selbst, wie du dich fühlen würdest. Johannes sitzt in der dunklen Festung Macher Eros im Gefängnis. Ihm droht die Enthauptung. Er war doch derjenige, der Jesus überhaupt erst angekündigt hat. Und jetzt fängt er plötzlich an zu zweifeln. Er schickt Boten zu Jesus und fragt, bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten?
Ja.
Und das Verrückte ist ja, Johannes zweifelt nicht, weil Jesus irgendwie unsichtbar geblieben wäre. Er zweifelt wegen der Taten Jesu.
Exakt. Johannes stürzt da in eine massive Erwartungslücke. Stell dir mal vor, was Johannes jahrelang gepredigt hatte. Er stand in der Wüste und schrie, dass der Messias mit der Axt in der Hand kommt, dass er den Baum an der Wurzel fällt und mit unlöschbarem Feuer reinigt.
Er erwartete also Action.
Er erwartete ein kosmisches Gericht, eine sofortige, gewaltsame Reinigung der Welt von all dem Bösen und natürlich von der römischen Besatzung. Aber was hört er stattdessen über Jesus?
Ja. Jesus zieht gemütlich durch Galiläa, heilt ein paar Kranke, streichelt Kinder und isst bei ausgedehnten Dinnerpartys mit Zöllnern und Prostituierten.
Genau, Johannes verstand die theologische Timeline schlichtweg nicht. Er wusste nicht, dass der Messias zweimal kommen würde. Zuerst in Sanftmut, zur Rettung und eben erst am Ende der Zeit zum Gericht. Er sah zwar, dass Jesus übernatürliche Macht hatte, aber er nutzte sie einfach nicht so, wie Johannes es erwartet und lautstark gefordert hatte.
Das ist ein toller Punkt, um auch unsere heutige moderne Skepsis mal anzusprechen. Wenn wir heute von Wundern hören, dann reagieren wir doch oft wie der schottische Philosoph David Hume.
Ja, Humes Argument ist da sehr prägend.
Humes Argument war ja im Grunde, da Wunder die Naturgesetze brechen und wir wissen, dass Naturgesetze unbrechbar sind, können Wunder nicht passieren. Das ist eigentlich ein klassischer Zirkelschluss. Wenn heute also jemand von Heilungen berichtet, wird es sofort als psychosomatischer Effekt, als Massenhysterie oder als ärztliche Fehldiagnose abgetan.
Richtig.
Aber als Johannes diese bohrende Frage aus dem Gefängnis stellt, lässt sich Jesus auf gar keine philosophische Debatte über die Möglichkeit von Wundern ein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Er liefert reine Empirie. Er sagt den Boten, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Taube hören, Aussätzige werden rein.
Für uns klingt das erstmal wie eine medizinische Checkliste.
Aber für Johannes war das ein absoluter theologischer Mic Drop. Das sind nämlich direkte Zitate aus den alten Prophezeiungen von Jesaja Kapitel 35 und 61. Jesus sagt ihm damit, durch die Blume, schau genau hin, das sind die versprochenen Zeichen der neuen Schöpfung. Das Königreich bricht an, nur eben anders, als du dachtest.
Und Kina untermauert das in seiner Vorlesung ja sogar mit modernen, ärztlich dokumentierten Berichten, was ich sehr faszinierend fand.
Ja, er erzählt zum Beispiel von Ebi Perenbar und einem indischen Schamanen namens Bari Malto.
Genau, die Geschichte von Malto. Der war im Endstadium der Libra, seine Gliedmaßen faulten bereits ab und nachdem Christen für ihn beteten, wurde er augenblicklich und vollständig geheilt, woraufhin sein gesamtes Dorf den Glauben änderte. Die Zeichen sind also da, aber sie erzwingen keine politische Revolution.
Und genau diese Weigerung Jesu, die politischen Erwartungen zu erfüllen, machte die damalige Gesellschaft stellenweise regelrecht wahnsinnig.
Oh ja.
Jesus fasst diese kollektive Frustration in einem brillanten Gleichnis zusammen. Dem Gleichnis von den unzufriedenen Kindern auf dem Marktplatz.
Wie ging das noch gleich?
Er sagt, diese Generation ist wie Kinder, die rufen, wir haben fröhlich auf der Flöte gespielt, aber ihr wolltet nicht tanzen, wir haben Klagelieder gesungen, aber ihr wolltet nicht weinen. Nichts konnte man dieser Gesellschaft recht machen.
Stimmt. Johannes der Täufer lebte streng asketisch in der Wüste und die Leute nannten ihn verrückt und sagten, er sei von einem Dämon besessen. Jesus hingegen feierte das Leben, aß und trank mit Außenseitern und die Elite beschimpfte ihn als Fresser und Säufer.
Was übrigens nach den Gesetzen im 5. Buch Mose ein todeswürdiges Verbrechen für einen rebellischen Sohn war. Sie lehnten den Boten einfach ab, völlig egal in welcher Verpackung er kam.
Das ist genau das Gefühl, als stell dir vor, als würdest du dir ein teures Kinoticket für einen bombastischen Explosionsfilm mit einem fetten Racheplot kaufen und stattdessen zeigt der Regisseur dir ein stilles, tiefgründiges Arthouse-Drama über Vergebung.
Guter Vergleich.
Du sitzt im Kino und bist stinksauer. Nicht, weil der Film qualitativ schlecht ist, sondern weil es absolut nicht das ist, wofür du bezahlt hast.
Ja, die Erwartungshaltung war eine komplett andere.
Aber lass uns diesen Gedanken mal zu Ende führen. Wenn Jesus all diese unfassbaren Wunder tun kann, wenn er Lepra heilen und sogar Tote aufwecken kann, warum verdammt nochmal holt er seinen loyalsten Anhänger, Johannes den Täufer, dann nicht einfach aus diesem feuchten Verlies in Makkaerus? Johannes wird ja kurz darauf tatsächlich enthauptet. Ist das nicht für jeden kritischen Beobachter der ultimative Beweis, dass Jesus' System irgendwie unmenschlich und fehlerhaft ist?
Und genau an diesem Punkt wird Jesus zu dem, was er selbst einen Stolperstein nennt.
Einen Stolperstein?
Ja. Wenn wir erwarten, dass Gottes Wirken auf der Erde automatisch die Abwesenheit von Leid und Ungerechtigkeit bedeutet, dann werden wir an Jesus unweigerlich zerbrechen. Er befreite Johannes nicht aus dem irdischen Gefängnis, weil die Mission des Reiches Gottes nicht die sofortige, bequeme Rettung jedes Einzelnen vor irdischem Leid war.
Hart.
Zu verhindern, sondern er offenbart sich paradoxerweise mitten in der tiefsten Dunkelheit und Ungerechtigkeit.
Und Kena zitiert an dieser Stelle sehr passend Betsied en Boom, oder?
Ja, das ist ein Zitat, das mir auch sehr nahe ging. Betsy war mit ihrer Schwester Corrie im Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert. Und in dieser sprichwörtlichen Hölle auf Erden sagte sie, es gibt keine Grube, die so tief ist, dass Gott nicht noch tiefer wäre. Johannes musste im Gefängnis sterben. Ja, aber sein Schicksal war in der ewigen Perspektive geborgen.
Das ist echt harter Tobak. Wenn selbst ein spiritueller Gigant wie Johannes der Täufer Zweifel bekommt und die hochgebildeten Theologen der Zeit, also die Pharisäer und Sadduzäer, Jesus wütend ablehnen, weil er nicht in ihre theologischen Boxen passt, wer kapiert diese ganze radikale Mission dann überhaupt noch?
Das ist die entscheidende Frage. Und das bringt uns zu einem ziemlich harten Gerichtsurteil im Text. Jesus verurteilt die Städte, die seine mächtigsten Wunder gesehen haben, aber dennoch stur geblieben sind. Er nennt da vor allem Kapernaum.
Kapernaum, das war diese wohlhabende Fischerstadt, oder?
Genau. Und Jesus sagt, Kapernaum werde bis tief hinab in den Hades stürzen, noch tiefer als Sodom. Und wir müssen kurz erklären, was das für damalige Ohren bedeutete. Sodom ist in der antiken Literatur die absolute Benchmark für grenzenlose Verderbtheit und das apokalyptische Feuergericht Gottes.
Dass Jesus also einer netten galiläischen Kleinstadt sagt, ihr Urteil werde schlimmer ausfallen als das von Sodom, das war ein unfassbarer Schock.
Absolut.
Aber warum?
Weil Gleichgültigkeit gegenüber der direkt offenbarten Wahrheit für ihn offenbar schwerer wiegt als die moralischen Sünden der Antike. Und in diesem Zusammenhang stellt Jesus dann die etablierten Gelehrten den Unmündigen gegenüber. Die klugen, theologisch durchtrainierten Schichten verstanden seine Mission überhaupt nicht. Sie waren regelrecht blind vor lauter Wissen.
Und die Unmündigen?
Die Unmündigen, und das ist wörtlich übersetzt, Babys oder Kleinkinder, die verstanden ist. Dr. Kena, der ja selbst als brillanter Universitätsprofessor ein echter Gelehrter ist, macht hier eine extrem demütige Bemerkung.
Was sagt er?
Er sagt, Bildung ist exzellent. Wir sollen unseren Verstand unbedingt nutzen. Aber der eigentliche Beginn der wahren Weisheit ist die ehrfürchtige Erkenntnis der eigenen intellektuellen Grenzen. Wenn du ernsthaft glaubst, du könntest das Handeln Gottes mit deinem akademischen Verstand in eine logische Formel pressen und komplett entschlüsseln, dann hast du ihn bereits verfehlt. Die Kleinkinder verstehen es, weil sie ganz instinktiv wissen, dass sie abhängig sind.
Und diese Abhängigkeit, die führt uns zum letzten, vielleicht faszinierendsten Paradoxon dieses gesamten Textes. Jesus lädt die Menschen ein und spricht von einem Joch. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt mein Joch auf euch und ich werde euch Ruhe geben.
Ein sehr bekanntes Bild.
Ja, aber lass uns das mal realistisch betrachten. Ein Joch war damals ein massives, schweres Holzgeschirr, das Ochsen um den Nacken gelegt wurde, um einen schweren Pflug durch harten Boden zu ziehen. Die jüdischen Lehrer sprachen damals gern vom Joch der Tora, also der Verpflichtung, das Gesetz zu halten. Und Jesus beansprucht das jetzt exklusiv für sich.
Richtig.
Aber ein Joch ist ein Werkzeug für harte, schweißtreibende Sklavenarbeit. Wenn Jesus sagt, nimm mein Joch und du findest Ruhe, dann ist das doch so, als würdest du dich für einen teuren Wellnessurlaub im Spa anmelden und sobald du durch die Tür kommst, drückt man dir eine 100 Kilo Hantel in die Hand und sagt, so, jetzt entspann dich mal schön. Wie um Himmels Willen löst sich dieses Paradox auf? Wie bringt ein Folterinstrument für Zugtiere Ruhe?
Dieses Paradox ist tatsächlich das absolute Herzstück der ganzen Botschaft. Natürlich bedeutete das Joch in der damaligen Agrarkultur Unterwerfung, Gehorsam und harte Arbeit. Daran ändert sich auch nichts. Aber das Geheimnis liegt darin, wem du dich unterwirfst. Das Joch Christi auf sich zu nehmen, bedeutet die völlige, bedingungslose Aufgabe der eigenen, krampfhaften Kontrolle über dein Leben.
Ah.
Und hier schließt sich der Kreis zu unserem ganz frühen Punkt aus der Sendung, dem Schuljach, dem bevollmächtigten Boten. Warum konnten diese Boten ohne einen einzigen Cent in der Tasche, barfuß und ohne Schutz vor den Wölfen losziehen?
Weil sie das Joch ihres Senders trugen.
Exakt. Wenn du sein Joch trägst, bist du nur der Bote. Du bist nicht länger der CEO deines eigenen Universums. Du bist einfach nicht mehr dafür verantwortlich, den Ausgang der Geschichte zu kontrollieren oder dich um die Finanzen für die nächste Reise zu sorgen. Du hast existenzielle, ewige Sicherheit bei dem, der dich gesendet hat. Die echte spirituelle Ruhe entsteht eben nicht dadurch, dass du am Strand liegst und nichts tust.
Sondern?
Die Ruhe entsteht dadurch, dass du die zermürmende Last, dein eigener Herr sein zu müssen, endgültig an den Sender abgibst.
Wahnsinn. Was für eine absolut immense Reise wir heute gemacht haben.
Ja, das war intensiv.
Von der Skalierung einer Weltbewegung durch völlig einfache, fehlerhafte Boten über die radikale finanzielle und physische Verwundbarkeit auf ungeschützten Straßen. Wir haben die schmerzhaften Konsequenzen von Peitschenhieben gesehen, wir haben die völlig enttäuschten Erwartungen eines Johannes im Kerker verstanden, nur um am Ende diese tief paradoxe Ruhe in der völligen Unterwerfung unter ein fremdes Joch zu finden.
Und diese fast 2000 Jahre alten Texte funktionieren heute wie ein gnadenloser Spiegel für unsere hochmoderne Gesellschaft. Wir sind besessen von Kontrolle. Wenn etwas schief geht, wollen wir sofort das reinigende Feuer, die schnelle Lösung, die sofortige Gerechtigkeit, genau wie Johannes der Täufer.
Ja, das stimmt.
Aber die Realität ist, dass wir oft stattdessen sehr langwierige, leise Prozesse der Heilung ertragen müssen. Oder wir müssen lernen, inmitten eines stürmischen Lebens und angesichts scheinbar unbeantworteter Fragen einfach mal auszuharren, im Vertrauen auf den, der die Geschichte lenkt.
Das ist ein perfekter Schlusspunkt. Und genau das führt mich zu einem letzten Gedanken, den ich dir, ja, heute, wo immer du uns gerade zuhörst, mit auf den Weg geben möchte. Wir haben heute intensiv betrachtet, wie Jesus von seinen ersten Anhängern eine absolute, ungeteilte Loyalität forderte. Sogar noch mehr Hingabe als gegenüber der eigenen Familie. Gleichzeitig predigte und lebte er aber völlige äußere Machtlosigkeit, Verzicht und Verletzlichkeit.
Eine krasse Kombination.
Frag dich selbst mal ganz ehrlich, wenn heute in unserer modernen Welt irgendwelche Institutionen, politische Parteien, Staaten oder Ideologien solch eine totale, kompromisslose Hingabe von dir fordern, was versprechen sie dir im Gegenzug? Versprechen sie dir weltlichen Einfluss, finanzielle Sicherheit, elitären Status und vielleicht die Macht, deine Feinde zu vernichten? Und wenn sie genau das tun, macht sie das dann nicht zum absoluten, gefährlichen Gegenteil dessen, was vor über zwei Jahrtausenden auf den staubigen, gefährlichen Straßen Galiläas begann?
Da gibt es einiges zum Nachdenken.
Nimm diesen Gedanken mal mit in deinen Tag. Danke, dass du bei dieser tiefgründigen Analyse dabei warst und dich auf diese komplexen Fragen eingelassen hast. Wir hoffen, du konntest einige echte Aha-Momente für dich mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.